Hallihallo bei Rucksack und Curry. Wir sind Butch und Heike und wandern um die Welt. Hier geht's um staubige Trails, spannende Begegnungen und große Abenteuer. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um Geschichten. Geschichten, die mir irgendwann mal auf diesem Planeten passiert sind. Ob das nun peinliche Sachen sind oder lustig oder vielleicht auch gruselig oder gefährlich, ist jetzt mal egal. Es geht um Geschichten und davon habe ich jede Menge zu erzählen. Und heute ist Teil 1 und ich hab's einfach so ein bisschen durcheinander geschmissen, so ein bisschen durcheinander gewürfelt, dass von allem so ein bisschen was dabei ist. Hauptsächlich halt, als ich auf meiner großen Fahrradreise unterwegs war. Ich bin ja 2013 bis 2019 bin ich ja mit dem Fahrrad um die Welt gefahren und bin da durch mehr als 50 Länder geradelt. War da ja alleine unterwegs und Butch kam ja erst später in mein Leben dazu. Der ist ja erst seit 5 Jahren in meinem Leben. Und zuvor habe ich natürlich jede Menge erlebt. Danach natürlich auch. Auch darum geht es hier heute in dieser Podcast-Folge. China. China ist ein ganz spezielles Land und damals, als ich da durch bin, das war so, ich sag jetzt mal 2015, schätze ich mal, also schon eine Weile her, da sprach kein Mensch Englisch. Zumindest nicht in den Ecken, wo ich unterwegs war. Also ich bin damals in Kasachstan eingereist und bin also über die Grenze ganz im Westen und bin dann einmal quer durch China und in Laos wieder ausgereist. War 4 Monate unterwegs und habe in den 4 Monaten, so wie ich mich daran erinnern kann, 3 Leute getroffen, die Englisch sprachen. Und an dem Abend, von dem ich euch jetzt hier heute erzähle, war ich bei einer Mutter und ihrem Kind eingeladen und es hatte geschüttet wie aus Kübeln, ja. Das Haus, in dem ich da übernachtet habe, wo mein Fahrrad draußen vor der Tür stand, war so ein bisschen von der Straße weg. Und ich konnte mit den Leuten nicht kommunizieren, einfach nur so mit Händen und Füßen. Die waren super freundlich, ja. Also es war richtig goldig, da zu sein, ne. Ich guck aus dem Fenster und sehe einen Radler. Ein Tourenradler. Ja, ich dachte, ich fall vom Glauben ab, ja. Ich hatte monatelang mit niemandem richtig reden können, ja. Und da fährt ein Tourenradler an dem Haus vorbei. Ich bin aus dem Haus rausgestürmt, hab gebrüllt, gerufen, hey, halt an, ja. Es war, wie gesagt, es hat geschüttet wie aus Kübeln. Der hat mich nicht gehört, ja. Der war natürlich viel schneller als ich, ja. Weil ich hatte dann das Fahrrad, das hatte ich nämlich angeschlossen gehabt. Das hätte ewig gedauert, bis ich da hinterhergeradelt wäre. Und hab gerufen, bin dem Kerl hinterhergerannt. Ich dachte, es kann nicht wahr sein, der hört mich nicht, ja. Und ich musste zusehen, wie der am Horizont verschwindet und die einzigste Person, mit der ich hätte seit Monaten mal reden können, ja, die hat mich nicht gehört. Das war damals wirklich frustrierend. Ein paar Tage später, auch wieder mitten im Nirgendwo in China, sehe ich ein Auto, ne? Also da kam vielleicht am Tag 1 oder 2 Autos vorbei, ne? Mehr ist da nicht passiert. Und ich sehe von Weitem, da sitzen, also die mussten langsam fahren, weil das war halt so eine ganz beschissene Piste, also schnell sind die nicht gefahren, ja. Kamen mir entgegen, ich sah also, da sitzen Weiße drin, ja. Ich wusste, da spricht irgendjemand Englisch, ne. Ich dann so gewunken, so nach dem Motto, hey Leute, haltet an, ja, bitte haltet an, ja. meine Chance, mit jemandem zu reden. Und haben die dann auch gemacht. Die waren auf irgendeiner Mission unterwegs und also haben die Fensterscheibe runtergedrüttelt. Und ich dann so, Leute, bitte redet mit mir, ja. Ich habe seit 2 Monaten mit keiner Menschenseele reden können, ja, seit ich in China bin. Und die haben mir dann, es waren Belgier, die hatten, wie gesagt, die waren auf irgendeiner Exkursion, die hatten nicht viel Zeit, waren 3 Leute im Auto und ich glaube, ich habe die einfach nur zugetextet. Ich kann mich an keine Gesprächsinhalt mehr erinnern, keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe einfach nur auf die eingelabert, ja, weil ich froh war, dass da mal jemand versteht, was ich sage, ne? Die haben wahrscheinlich auch gedacht, die Frau hat eine Macke, ne? Aber wenn man so lange alleine ist, ja, kann man sich das nicht vorstellen, wie wichtig es ist, dass man mal was erzählen kann. Deshalb ist es auch oft so, wenn man Solo-Reisende trifft, dass er einen echt das Ohr voll texten, ne, und eine Kassette ins Ohr drücken. Ja, war damals bei mir halt auch so. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber damals war es definitiv so. Und ja, das war mal die 2 Kurzgeschichten aus China.
Ganz kurz noch in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich riesig. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes, egal ob einmalig oder Dauerauftrag. Und ja, jeder Beitrag hilft uns wirklich sehr, unsere Wanderung fortzusetzen. Ganz lieben herzlichen Dank dafür.
Jetzt kommen wir nach Nicaragua. Da war ich 2017, das war schon fast am Ende meiner ersten Fahrradweltreise. Und ich war da eingeladen gewesen bei einer Familie, die hatten ewig viele Kinder. Ich habe mit denen Schulaufgaben gemacht, ich habe mit denen gespielt. Ich war da ein paar Tage gewesen und hatte da wirklich Riesenspaß mit den Kindern. Ein paar Wochen später komme ich dann in ein Hostel und ich merke irgendwie, irgendwas stimmt auf meinem Kopf nicht, ja. Es hat gejuckt bis zum geht nicht mehr und ich habe dann gedacht, oh, ey, musste mal wieder irgendwie die Haare waschen oder was. Dabei hatte ich die gerade am Vorabend erst gewaschen und habe dann so gedacht, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich da mit meinem Kopf los, ja. Habe dann auch mal jemanden da in dem Hostel gefragt, habe ich gesagt, sag mal, kannst du mal kurz meinen Kopf angucken? Irgendwas stimmt da nicht, ja. Das juckt ohne Ende, ja, ich bin fast wahnsinnig geworden. Und die so auf meinen Kopf rumgeguckt, nö, ich sehe da nichts. Okay. Also 2, 3 Tage vergehen und so und dann treffe ich eine Deutsche, dann sage ich so, ey, hör mal, guck doch mal bitte auf meinen Kopf, ich werde noch wahnsinnig, das juckt und macht und tut, ja, nö, ich sehe da nichts. Weitere Tage, wo ich schon fast wirklich durchgedreht bin und wahnsinnig geworden bin, bin ich dann in die Klinik. Ich habe gesagt, Leute, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Könnt ihr mir bitte da mal weiterhelfen, ja? Der Arzt da drauf geguckt, nö, also wahrscheinlich schwitzt du halt einfach. Du bist es sicherlich nicht gewohnt, bei so einer großen Hitze hier rumzufahren oder rumzulaufen. Lass mal gut sein, duschst du halt mal ein bisschen öfters, ne? Ja, habe ich ja 3-mal am Tag schon gemacht, weil es hatte ja 35 Grad, ja. Gut. Irgendwann habe ich es aber nicht mehr ausgehalten, bin ich nochmal zur Apotheke. Ich sage, Leute, gebt mir irgendwas, dass ich diesen Juckreiz von meinem Kopf wegkriege. Ich muss sagen, also die Leute in Nicaragua sind jetzt nicht so wirklich hilfsbereit gewesen. Ja, die waren so ein bisschen muffig und hat sich eigentlich keiner so wirklich für mein Problem interessiert. Ja, war ein bisschen schade gewesen. Also auch in der Apotheke, ne? Ja, nö, also alles kein Problem, ne? Dann treffe ich eine Österreicherin. Habe ich gesagt, du, also jetzt guck doch noch mal, was da auf meinem Kopf ist, ne? Ja, nö, also ich sehe da nichts, ne? Dann saß ich bei McDonald's, der einzigste Ort in der Stadt, wo es eine Klimaanlage hatte. Ne? Habe ich mich da in Ruhe hingesetzt und war relativ nah an drei Leuten gesessen. Und plötzlich, die gucken mich so an und plötzlich gehen die weg von mir. Ne? Also die setzen sich woanders hin. Da habe ich so gedacht, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum? Ich kann mich ja nicht in den Spiegel gucken und gleichzeitig auf meine Haare gucken. Es geht halt nicht. Ja, ich habe natürlich meine Haare gekämmt. Ich habe alles gemacht. Ich habe nie was gesehen. Und jetzt haben diese Leute sich plötzlich von mir weggesetzt. Ja, ich habe echt gedacht, sag mal, Leute, ich drehe hier noch durch. Ja, was sehen die denn, was jetzt sonst noch keiner gesehen hat? Ja. Irgendwann habe ich dann mir meine Hände irgendwie durch die Haare gestreift, so, ne? Und es kam mir so ein Vieh entgegengeflogen. Ja, da habe ich gedacht, jetzt habe ich da irgendwelche fliegenden Viecher bei mir in den Haaren, ja? Und dann habe ich der Österreicherin, die habe ich drei Tage später nochmal getroffen, habe ich gesagt, du musst doch jetzt mal gucken, da fliegen irgendwelche Viecher bei mir in den Haaren rum, ja? Es kann doch nicht anders sein, als dass da was ist. Jetzt guck doch mal, ja. Und dann sagt sie so, ja, da krabbelt ganz viel Zeug da auf deinen Haaren rum. Habe ich gesagt, jetzt endlich, ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da durchgemacht habe, ja. Dann bin ich sofort zur Apotheke, habe ich gesagt, hier, also, ob das jetzt Läuse sind oder ob das was auch immer ist, ich brauche jetzt hier irgendein Gift, damit ich diese Viecher da töten kann, ja. Und ich weiß es bis heute nicht, das muss eine Kombination aus irgendwas Fliegendem gewesen sein und Läuse, keine Ahnung. Ja, jedenfalls habe ich dann das Läuse-Shampoo habe ich genutzt, ja. Hab stundenlang mit dem Läusekamm meine Haare gekämmt, ja, und na, ich sag jetzt mal, nach zwei, drei Tagen war der Spuk vorbei und ich hatte endlich wieder ein sorgenfreies Leben. Also das wünsche ich niemandem, ja, weil das war wirklich so ziemlich das Ekelhafteste, was man sich vorstellen kann, ja. Und also ab sofort, wenn ihr juckende Kopfhaut habt und ihr das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht und man das Gefühl hat, hey, man hat schon irgendwie Fieber im Kopf, weil alles so heiß ist, dann kauft euch einfach mal Läuse-Shampoo und damit kann man so einige Insekten töten. Südkorea. In Südkorea kann jetzt ich nichts lesen. Ne? Also lauter Kringel und Striche und so, also keine Ahnung, was da steht. Ich laufe da also durch die Stadt und habe keinen Plan, was da so einzeln an diesen Hauswänden steht. Und irgendwo in einem kleinen Dorf habe ich mich umgeguckt. Ich wollte was essen. Ne? Ich hatte einfach Lust, was Einheimisches zu essen. Und sehe da auch wieder so ein Schild vor einem Haus und denke so, ja, das könnte ja ein Restaurant sein, ne? Gehe da so hin und hatte damals, ich hatte kein Handy dabei. Also die ersten 4 Jahre, wo ich durch die Welt geradelt bin, hatte ich kein Handy. Ich hatte nur einen Laptop und konnte also irgendwelches Google-Übersetzung oder so konnte ich nicht nutzen, ne? Und also das war immer so ein bisschen ein Rumfragen. Ich hatte damals auch so ein kleines Heftchen, wo lauter so Bilder drauf waren, also wo man so mit Bildern so kommuniziert hat. Das hat in manchen Ländern gut funktioniert, in China zum Beispiel hat es gar nicht funktioniert. Aber so konnte ich zum Beispiel dann halt auf Essen tippen, ne, und zeigen, wenn ich da reingekommen bin, hier, oder dann macht man ja so mit der Geste irgendwie, dass man so ein bisschen was in den Mund schaufelt, ne, da verstehen die Leute schon auch, also man hat Hunger. Naja, und dann habe ich da in diesem Haus da irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da die Eingangstür offen war oder was, keine Ahnung, Ich hatte dann schon so gedacht, das ist aber ein komisches Restaurant, hab mir aber da nicht weit dabei irgendwie was gedacht und hab halt gedacht, na gut, jetzt gehst du da mal rein, guckst du mal, ob du da was zu essen kriegst, ja? Und komm da so rein und die Frau hat mich auch total freundlich begrüßt, ja, und hat gesagt, das hat so gezeigt, ja, setz dich hin. Ich habe dann gefragt, ob sie eine Karte haben. Nee, eine Karte hat sie also jetzt nicht. Ja, ich bin dann auch da aufs Klo gegangen und dann habe ich noch gesagt, sieht eigentlich schon aus wie ein Wohnhaus, ja. Also ist das ein komisches Restaurant, ne? Aber die Frau, die war so offen und hat auch gesagt, ja, sie kocht mir was und so, ne, was ich denn haben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sind wir da an den Kühlschrank gegangen und haben wir da so ein bisschen, ich habe dann gesagt, ja, das und das und das, habe ich in China immer so gemacht. Ich habe immer drauf gedeutet, bei denen im Kühlschrank, habe immer gesagt, hier, das will ich, das will ich, das will ich. Weil ich wusste ja nicht, wie das hieß. Ja, ich konnte ja nicht jetzt irgendwie anhand von dem Namen bestellen, was ich haben wollte. Also mit Fingern drauf tippen, da habe ich mich halt so durchgewurschtelt. Ne? In den anderen Ländern ja auch so. Also auch da. Und irgendwann, so eine Viertelstunde später oder so, stand halt ein Riesentablett vor mir mit allen möglichen unterschiedlichen Sachen, die da so, es war mega lecker, ja. Und während ich da so gegessen habe, ja, habe ich so mich nochmal so ein bisschen umgeguckt und habe mir immer noch nichts bei gedacht, ja. Und irgendwann sage ich dann so, so wollte ich gehen, ich wollte bezahlen, ja, was kostet's denn, ja. Ja, nee, es kostet nichts, ne. Ich dann so, ja, wie, es kostet nichts, es ist doch ein Restaurant, ja? Und irgendwie, ja, also ich bin dann da raus, ja, sie wollte kein Geld dafür haben und naja, so im Nachhinein, das Einzige, was mir so als, was mir dazu einfällt, ist, dass das ein privates Haus war, ja, ich habe mich da selber zum Essen eingeladen, ja, das war alles andere als ein Restaurant, also in Südkorea war vieles sehr anders, ja, und es war natürlich im Nachhinein, war mir das mega peinlich, ja, weil wie kann man sich irgendwie so vertun, ja, dass man jetzt in ein Privathaus reinläuft, ja. War aber so, ne? Manchmal, da passieren halt einfach Dinge, die sind so im Nachhinein nicht nachvollziehbar, ne? Ich habe mich also selbst eingeladen zum Essen und ja, also aus Fehlern lernt man. Jetzt geht's weiter mit Kirgisistan. In Kirgisistan, also ist ja viel Platz, ein wunderschönes Land. Ich bin ja auf dem Weg nach China auch durch Kirgisistan geradelt, hatte da eine Sensationszeit und komme eines Abends auf eine verkackte Schafswiese. Hab da mein Zelt aufgestellt und also es war richtig dunkelschwarz am Himmel. Und ich habe mir dann noch so gedacht, oh nein, ja, es fängt jetzt garantiert gleich super an zu schütten. Irgendwann, kurze Zeit später, kommt eine Frau. Also in Kirgisistan, also auch in den ganzen chinesischen Gegenden, da, also gerade in den Stanstaaten, da werden viel Bonbons gegessen. Auch in Russland werden viel Bonbons gegessen. Und man kriegt eigentlich immer so, bei uns isst man ja eher so Kaffee und Kuchen und da kriegt man halt Bonbons. Und es kommt also eine Frau, ältere Dame, die hat ein Tablett, da ist Tee drauf, da sind Bonbons und wir sitzen auf dieser verkackten Schafswiese und versuchen zu kommunizieren. Man lacht sich dann so gegenseitig an. Man kann ja nicht miteinander reden, ja, und aber ist da nett, man muss da nicht alleine sitzen. Also das ist einfach toll, dass die Leute da so offen sind und Hallo sagen, ne? Und der Himmel wurde immer schwärzer und schwärzer und sie sagt dann, komm, pack zusammen, also halt auch wieder mit Gesten, ja, und ich könnte bei denen im Haus schlafen. Habe ich mir so gedacht, super Sache, ne? Also bin der Frau hinterher getrottelt, ne? Und bin da dann in dem Haus vorgestellt worden. Da gab's eine Tochter, da gab's ein kleines Baby, ja. Und da gab's natürlich auch einen Mann. Und Die wollten, dass ich mich jetzt erstmal dusche, ne? Das war natürlich die Sensationsmöglichkeit für mich, wenn man so nach Tagen durchgeschwitzt, ja, da jetzt eine Möglichkeit hat zu duschen. Und das war eine ganz besondere Dusche. Erstmal ist der Mann, hat dann den Esel aus dem Schuppen geholt, ja, hat da zwei so große Fässer dran gehängt, so zwei Plastikfässer, ist damit losgezogen, ne? Dachte ich so, wo geht der jetzt hin? Der holt Wasser oder was? Keine Ahnung, ne? Kam, weiß nicht, eine Stunde später kam man zurück. Der arme Esel musste das viele Wasser da tragen. Und dann wurde dieses Wasser in einer Art Sauna erhitzt, ne? Also Feuer gemacht. Die hatten da so eine Tonne aus Stahl. Es wurde erhitzt, also erstmal Holz gehackt, angezündet, das Wasser erhitzt und der Raum, der war so klitzeklein wie halt eine Sauna, ne? Also das war die absolut genialste Sauna meines Lebens, weil ich saß da nämlich ewig drin, weil es war nicht so eine super heiße Sauna, sondern durch die riesen Feuchtigkeit, weil das alles offen war, ne? Die hatten ja, also diese Tonne war ja oben offen und dadurch ist die Feuchtigkeit halt der Dampf in dem Raum verteilt worden. Und nebendran hatten sie dann so eine Schüssel mit kaltem Wasser. Also so konnte man dann halt dieses heiße und kalte Wasser so nach Belieben miteinander mischen, ne? Und dieser ganze Dampf, der da im Raum war, hat halt so diesen Sauna-Effekt gehabt. Das war so das absolut Genialste, weil da wirklich der letzte Dreck auch noch von der Haut runterkommt, ja. Und also ich da diese Sauna genutzt, so lange wie es nur irgendwie ging, ne? Und kam dann in das Haus rein. Und es gab dann schon bald Abendessen, ne? In Kirgisistan ist Nationalgericht Plov. Plov ist Reis mit Hühnchen und Karotten. Ich weiß nicht, was sie da noch dazu, ob da Zwiebeln dabei sind oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist so das Standardessen, was es eigentlich überall gibt. Und es ist echt lecker. Es kam dann der Nachbar vorbei. Der war auch zum Essen eingeladen. Es war halt ein Handwerker, ne? Der kam mit seinen mega riesen Pranken, die der hatte. Der hatte wirklich, also die Hände von dem waren das Doppelte von meinen. Es war Wahnsinn, ein Riesenkerl. Und seine Hände waren voll mit Öl, ne? Also es kann schon sein, dass der sich vorher ordentlich die Hände gewaschen hatte. Das zweifle ich nicht an, aber dem seine Hände waren rappelschwarz, ja. Jedenfalls, es sitzen jetzt da alle am Tisch, ne? Und der Handwerker, der fängt jetzt an als Gast, mir aus dem Plov heraus, also da steht halt so eine riesen Schüssel Essen, ne, mitten auf dem Tisch. Und da hat er jetzt für mich die größten Hühnerstücke da rausgefischt, mit der Hand so rausgefischt, hat in diesem Reis da rumgepult und hat immer die größten Hühnerstücke versucht zu finden und die hat er mir auf den Teller geschmissen, ne. Also so richtig nicht draufgelegt oder so, sondern richtig auf meinen Teller geschmissen. Ich sagt euch, du fängst irgendwann, musst du innerlich wirklich so lachen, das kannst du irgendwann nicht mehr halten, da musst du wirklich volle Kanne loslachen, dann lachen alle am Tisch, ja, weil es weiß ja keiner so richtig, warum ich lache, weil für die ist das ja völlig normal, ne. Es war dann irgendwann so ein richtiges, ich hatte dann so Lachkrampf, ja, weil es einfach mega witzig war. Naja gut, am nächsten Tag habe ich da wieder zusammengepackt und bin dann weitergefahren und hatte dann versprochen, wenn ich auf der anderen Seite nicht über den Berg rüberkomme, was dann leider auch der Fall war, weil es zugeschneit war, komme ich wieder zurück und da war ich bei denen nochmal herzlich willkommen. Und ja, also das war die Familie in Kirgisistan, die ich auch nie vergessen werde. Das war einfach so toll. Es gibt nichts Genialeres, wenn man alleine unterwegs ist und dass man dann so herzlich aufgenommen wird und die Menschen einem ein Zuhause geben Und so richtig, ja, es ist dann wie so, wenn man zu Oma kommt, ja. Oma passt halt irgendwie auf dich auf. Dann die Frauen, die kriegen dann oft so einen Mutterinstinkt und wollen halt einfach auf dich aufpassen und so. Das ist so klasse, ja. Ich lieb das. Jetzt kommen wir nach Russland. Russland war nicht unbedingt das einfachste Land auf meinen vielen Reisen, die ich so hinter mich gebracht habe. Russland bin ich auch mit dem Fahrrad, ganz im Osten bin ich da lang geradelt. Und das war also oftmals schwierig. Also gerade so, was Gastfreundschaft anbelangt und dieser etwas herbere Schlag der Russen, da muss man sich erstmal so ein bisschen orientieren, dass man das auch so einschätzen kann. Sind die Leute jetzt irgendwie völlig abweisend oder ist es einfach denn ihre Art? Also es war schon des Öfteren gruselig. Also wenn man da immer so alleine unterwegs ist und sich auch da wieder mit niemandem unterhalten kann, weil ich halt kein Russisch kann. Ja, also das war manchmal schon auch abweisend, aber auch ja beängstigend, weil die haben auch vor den Häusern haben die immer ganz viele Hunde und ja, es macht oft den Eindruck, ja, komm mir ja nicht zu nah, ne? Gut. Jetzt gibt es ja in Russland auch viele Braunbären, also auch in der Gegend, wo ich da war, da gab es viele Braunbären. Und ich radel so und radel und es wird langsam dunkel und ich denke mir so, damals hatte ich halt einfach noch keine Erfahrung mit Bären und hatte da wirklich Respekt davor. Ich habe gedacht, Scheißendeckel, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt wird's dunkel und die Bären kommen, ne? Und es wurde halt dunkel und ich sehe rechts und links nur dickes Gestrüpp, alles große Bäume, ja, das Unterholz. Also da hättest du nirgendwo ein Zelt aufstellen können, ja. Kommen ein paar Typen mit dem Lader vorbei, ne? Also mach ein bisschen langsam, dass sie halt in meinem Tempo dann fahren. Und ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben, bin aber sicher, es ging um die Bären, ne? Die zwei Jungs da drin gesessen haben, sich fast einen abgegrinst, sondern dem Motto, ja, sag mal, wo schläfst du heute Nacht, ja? Und ich dann so, ja, im Zelt. Und dann sagt er so, Palatka, das kann ich mir noch erinnern. Also Palatka muss Zelt heißen. Und habe ich gesagt, genau, ich schlafe im Zelt. Und da haben die sich nicht mehr eingekriegt. Sondern die wurde, diese dumme Touristin will jetzt tatsächlich hier im Wald im Zelt schlafen mit all den vielen Braunbären hier. Ich dann so, naja, super. Dann haben sie mir noch einen Maßriegel geschenkt, so als Stärkung. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, nachdem die sich so lustig drüber gemacht haben, dass ich jetzt noch mehr Angst hatte, ne? Und denke so, na, es wird hoffentlich noch irgendein Wunder passieren und weiter geradeln. Es war dann mittlerweile dunkel, aber ich war es ja eh gewohnt, mein Zelt im Dunkel aufzustellen. Also das war jetzt nicht das Problem. Und irgendwann sehe ich links ein paar Bauwagen, ja? Ich dann so, okay, ein Bauwagen, zwei Bauwagen. Das ist mein Platz für die Nacht. Fahr also von dieser Hauptstraße runter, wo außer diesem einen Lader kein Mensch irgendwie unterwegs war. Und denk mir so, na, da wird wahrscheinlich eh niemand da sein. Ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben. Ja, ich denke mal, die haben da Holz gefällt, aber so genau habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte halt einfach nur, Bauwegen, das ist genau mein Ding. Hoffentlich sind die nicht abgeschlossen und dann kann ich da in so einem Bauwagen pennen, ne? Geschützt vor dem Bären. Und ich fahre da also so auf diesen Parkplatz da drauf und da kommt so ein Riesenkerl mit einem Hund aus diesem einen Bauwagen da raus. Der muss mich gehört haben. Und ich dann so, oh oh, ja, dieser eine einzige Mann, sonst war da niemand da. Dieser eine einzige Mann, der bestimmt 2 Meter groß war, einen Hund hatte und ich und die Bären. Ne? Jetzt war ich mir in dem Moment nicht ganz sicher, was denn jetzt eigentlich schlimmer ist. Die Bären oder dieser Kerl da. Ne? Der war aber wirklich freundlich. Hat dann gesagt, oh, hast du Hunger? Ich habe gesagt, ja, ich habe Hunger. Ne? Der hatte gerade Suppe gekocht und hat mir von seiner Suppe was abgegeben. Wollte dann, dass ich mit in seinen Bauwagen da reinkomme. Da war ich mir schon nicht so ganz sicher, ob das so eine gute Idee war. In seinem Bauwagen hatte er 2 Betten. Ja, schlaf doch hier bei mir. Da habe ich so gedacht, nee, also ganz bestimmt nicht, ja. Der Hund war absolut ein lieber Kerl, das war nicht das Problem. Ich habe dann versucht, mit dem auch eine Unterhaltung zu führen und er dann immer so Musch, ne, wo denn mein Musch ist. Also Musch ist der Mann, ne. Ja, da habe ich mir dann halt einfach eine Geschichte ausgedacht. Also mein Mann ist irgendwie ein Vladivostok oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr, was ich dem da für eine Geschichte erzählt habe. Auf jeden Fall in so einer Situation tut man dann immer so, als hätte man halt einen Mann, ne? Und ja, ich habe mich dann nach dem Essen, habe ich mich da bei dem da wieder verdünnisiert, bevor der irgendwie auf falsche Gedanken kam und habe dann halt gesagt, ich würde gerne in dem anderen Bauwagen da schlafen, ob er denn dann einen Schlüssel dafür hätte, weil das hatte ich vorher schon gecheckt, der war abgeschlossen, ne? Und er sagte dann so, ja, muss ich mal gucken. Dann hat er in seiner Riesenbox da nach den Schlüssel geguckt, ne? Ja, schlaf doch hier bei mir, dann können wir noch ein bisschen miteinander erzählen und ich dann so, nee, lass mal gut sein, ja. Ich möchte da drüben in dem Bauwagen da schlafen. Also er hat dann auch mir den Gefallen getan, hat da aufgeschlossen, ich habe da mein Rad reingestellt und war mir jetzt, also da in der Nacht da nicht sicher, ja, ob der Typ jetzt vielleicht doch noch irgendwie auf andere Gedanken kommt. Hab dann versucht, die Tür von innen zu verriegeln und hab da also die halbe Nacht nicht geschlafen, ja. Erstmal war da irgendein Vieh in dem Bauwagen. Ich weiß nicht, ob das eine Maus war, eine Ratte oder sonst irgendwas. Zudem gab's Moskitos ohne Ende. Also es war ein Gesummel, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, es waren ja überall Löcher in diesem Bauwagen. Naja, und dann wusste ich halt nicht, hat der Kerl irgendwie doch Interesse oder nicht, ja. Also ich hatte da an dem, in der Nacht, also wirklich extrem wenig geschlafen. Morgens kam der Kerl dann, hat an die Scheibe geklopft und hat gesagt, Frühstück ist fertig, ja. Ich habe gesagt, mein Gott, hey, jetzt hast du da diesem Typen unterstellt, dass er irgendwie da dich vergewaltigen will oder mehr will, ja, und jetzt kommt er und klopft an die Tür und lädt dich zum Frühstück ein, ja. Habe ich mich dann über mich selber wieder volle Kanne geärgert, ja, aber das sind halt dann so auch so schon auch grenzlastige Momente, wo man halt einfach auch das nicht einschätzen kann, ja, wo man... Ja, das ist, je länger ich unterwegs bin, desto einfacher ist es natürlich geworden für mich, ja. Aber da war ich, glaube ich, dann so 2 Jahre oder so unterwegs gewesen und ja, man kriegt da schon eine gewisse Menschenkenntnis, aber in so einer Situation ist es trotzdem, ja, da hat man dann, also ich hatte da dann schon Angst, ja. Jedenfalls sitzen wir dann zum Frühstück da zusammen und versuchen nochmal so ein bisschen zu plaudern. Der Kerl war natürlich auch froh, dass er jemanden zum Reden hatte, weil ich meine, der war ja da auch Muttersehen alleine im Wald, ja. Und ja, zum Schluss hat er mich noch mit zur Straße begleitet. Wir haben uns in den Arm genommen und ich bin weitergefahren. Ja, also im Prinzip sagt's halt auch wieder aus, ja. Die allermeisten Leute auf dieser Welt sind einfach gigantisch freundlich und wollen dir nur helfen, ja, und sind im Prinzip ganz liebe, nette Leute, auch wenn ich in Russland auch so ein paar komische Situationen hatte, wo dann auch so LKW-Fahrer irgendwie angehalten haben und definitiv also mehr wollten als nur ein Schwätzchen. Aber der Kerl war einfach nur klasse gewesen. Jetzt habe ich ja seit 5 Jahren einen Hund, nämlich den Butch. Und der Butch ist in mein Leben gekommen, auf der Baja California in Mexiko. Ich war eigentlich auf dem Weg, einen Esel zu suchen. Ich bin damals zu Corona-Zeiten, war mein Kumpel mit dabei, der Ronnie. Wir haben dann zusammen in so einem Beachhaus gewohnt und ich habe mich da an Straßenhunde gewöhnt und ich war ja eigentlich nie so der Hundtyp und hatte aber irgendwie so jetzt 2-3 Monate mit den Straßenhunden da verbracht und habe dann so gedacht, ach Mensch, ein Hund wäre vielleicht doch auch schön, da wäre ich nicht immer alleine, ne? Aber eigentlich wollte ich die Baja California mit einem Esel entlang laufen, ne? Also komplett der Länge nach halt mit einem Esel abwandern. Ja, der Ronnie hatte damals ein Auto und wir sind dann von Farm zu Farm unterwegs gewesen, haben gefragt, ob wir denn nicht hier irgendwo einen Esel finden könnten, wo den ich kaufen könnte, aber Fehlanzeige. Was wir stattdessen aber gefunden haben, war den Butch. Nämlich eine Farm, wo, naja, also die haben nicht so wirklich auf die Hunde aufgepasst und der Butch war ja damals klitzeklein, der war ja vielleicht, weißt du, 10 Tage alt oder so, ne? Und da hatte ich schon so gedacht, ja, also das könnte ich mir gut vorstellen. Der Butch war auch als Winzling schon ein ganz hübscher Kerl. Hat da aus so einem alten Reifen, hatten sie da so Milch gegeben. Die Mutter hatte nicht mehr säugen lassen. Also die wollte einfach mit dem Wurf nichts zu tun haben. Und die Besitzer waren total irgendwie überfordert mit den Hunden. Naja, ich hatte dann noch ein bisschen überlegt. Und am Tag 30 haben die mich angerufen und haben gesagt, also entweder du holst jetzt den einen von den Hunden ab oder aber, naja, ich weiß nicht, was sie mit denen hätten machen wollen. Ja, wahrscheinlich ja, hätten sie sie gegen die Wand geklatscht oder was, ich weiß es nicht. Vielleicht wollten sie sie auch verkaufen, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe dann am Tag 30 entschieden, dass ich den Butch zu mir nehme. Ja, wir haben ihn dann weggetragen davon. Ich hatte ihn auf meinem Arm und ich muss sagen, ich hatte von ersten Moment an habe ich diesen Hund geliebt über alles, ja. So als Willkommensgruß hat er mir dann während der ersten Autofahrt auf meine Hose gekotzt, ja. Und wir hatten ja damals, wie gesagt, auch auf Straßenhunde aufgepasst, die da in diesem Beachhaus damit gewohnt haben. Und als ich dann den Butch abends halt bei mir so auf dem Oberschenkel hatte, der war ja winzig klein, der war ja erst einen Monat alt, ja. Und habe ich gemerkt, der ist voller Flöhe, ne. Also ich hatte an dem Abend, hatte ich bestimmt 50 Flöhe aus ihm rausgezogen und da hat er schon gefiepst und gemacht und getan. Und wir hatten ihm dann so... Also zuerst hatte ich ja eigentlich eine Kiste, die habe ich dann bei mir neben das Bett gestellt, so dass er also praktisch nachts nicht aus dem Bett fallen konnte, ne? Und die ganzen Flöhe, die er da hatte, die sind mir da auch, dann auch im Gesicht rumgesprungen. Und weil ich hatte wohl am ersten Abend nicht alle erwischt. Und an dem nächsten Abend sind wir dann losgefahren, haben so ein Kinderbett gekauft, ja, damit er halt da ein bisschen mehr Platz hat, aber halt dann auch nicht abhauen konnte und irgendwie in dieser Bude da irgendwie verloren geht. Aber er hat's natürlich, weil die Cattle Dogs, die haben ja schon Power, ne, und die sind auch nicht klein zu kriegen. Hat das irgendwie geschafft, in dieses Kinderbett dann nachts ein Loch reinzubeißen, ne, und ist halt abgerückt. Und was ich nicht wusste, ist, dass unter dem einen Schrank eine Mausefalle war, ne? Aber jetzt nicht so eine Mausefalle, wie wir kennen, so wo du einen Käse irgendwie drauf machst und dann schnappt die zu, sondern eine Klebermausefalle. Also es ist im Prinzip ein Stück Plastik, ne? Also ja, so eine Plastikfläche einfach und da ist jede Menge Kleber drauf geschmiert, sodass also die Maus nicht mehr entkommen kann und da verhungern. Also sadistischer geht's ja nicht. Jetzt war mein Hund ja damals, also naja, ich sage jetzt mal vielleicht 2, 3 Maus groß, naja, vielleicht schon ein bisschen größer. Und er ist da mit seinen Pfoten in diesem Kleber da hängen geblieben. Er hat gebrüllt wie am Spieß. Ne? Wir waren natürlich senkrecht in der Decke gestanden, weil wir nicht wussten, ne? Ja, Scheißendeckel, was ist denn jetzt passiert, ja? Und der Butch hing da an diesem Kleber fest, ne? Also ich dann versucht hier diese Vorderpfoten von ihm da aus diesem Kleber da rauszuziehen und hab mir dann überlegt, wie kriege ich jetzt diesen Kleber da vor dem Weg? Und er gebrüllt wie am Spieß, ja. Ja, ich hab ihn natürlich dann abgekriegt, ja, hab dann Öl, wir hatten so Olivenöl im Schrank und habe ihn dann so mit Olivenöl eingerieben und ja, dann ging's dann weg. Da hatte Butch sich dann wieder beruhigt. Ich habe ihn dann wieder in sein Bett da reingelegt, ja, und es war, also ich kann euch sagen, das war die ersten Wochen mit dem Butch, das war auch, also das war ein Job, ja. Jetzt kommen wir in den Iran. Also ich war ja damals, bin ich ja von der Türkei über Georgien, Armenien, bin ich in den Iran reingeradelt. Und ich hatte ja in der Türkei einige Schwierigkeiten gehabt und war dadurch nicht direkt von der Türkei in den Iran geradelt, weil ich einfach erstmal noch so ein bisschen durchatmen wollte. Aus der muslimischen Welt wieder raus wollte, über Georgien, Armenien noch 2 christliche Länder mit einbauen wollte, um mich so ein bisschen wieder auf normalen Null zu bringen, weil ich einfach in der Türkei ein paar wirklich üble Momente hatte. Und ich stehe da so, also an der Grenze zum Iran, weil neugierig war ich ja doch. Ich wusste von den ganzen anderen Radlern, ja, der Iran ist super, sind nur freundliche Leute, du brauchst dir da keine Angst haben und es sind wirklich ganz tolle Leute. Und ich dann immer so, naja, ich hoffe ja mal, dass die alle wissen, von was sie reden, weil ich meine, in der Medienwelt haben wir ja immer eingeredet bekommen, wie schlimm die Iraner sind und dass es ganz gefährlich da ist. Aber wir Radler sehen ja Dinge oft dann auch mit anderen Augen und ich habe einfach auch den Informationen der anderen Radlern vertraut, ja, stand da dann an der Grenze. Stacheldraht bis oben hin, ich sehe die iranische Flagge. Hab damals sofort an den Film gedacht, Nicht ohne meine Tochter, wo es ja, das ist ja so ein Hollywood-Schinken. Ich meine, das ist eine wahre Geschichte gewesen damals, was da verfilmt wurde. Und die hat ja damals einen Iraner, hatte die geheiratet, mit dem in Amerika gelebt. Und er wollte zurück in den Iran seine Mutter besuchen, seine Familie besuchen. Und im Prinzip hat er ihr was vorgegaukelt, wollte in den Iran zurück und hatte dann im Iran alle Rechte über seine Frau und sein Kind. Und sie wollte aber aus dem Iran raus, weil das war für sie kein Leben. Die wollte zurück nach Amerika. Und ist ja dann bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem Helfer über die Grenze drüber. Das ist jetzt mal so die Geschichte von diesem Film. Und ich sehe also diese iranische Flagge an der Grenze, diese kargen Berge und genau das, ja, erinnerte ich mich einfach an diesen Film, wie die Frau dann über diese kargen Berge dann nach in die Türkei ausgereist ist. Und ich stand da an der Grenze, Mutterseelenallein, es war Winter Und ich hatte die Hosen voll. Also ich hatte wirklich Angst. Ich bin ja ein Abenteurer. Ja, ich bin... Also es gibt für mich nichts Genialeres, als fremde Kulturen kennenzulernen, Menschen zu treffen, einfach Gebiete zu besuchen, die ich nicht kenne. Weil das ist ja das, was dich weiterbringt, die deine Neugierde, deine... Also von dem normalen Leben wegzukommen, auch über den eigenen Schatten zu springen und an Grenzen zu kommen, das ist ja irgendwie das auch, was so eine Reise ausmacht. Und trotzdem hatte ich da die Hosen voll an dieser Grenze, ja. Und ich bin dann bei dem Armenier, hat er mir einen Stempel in den Pass gegeben, da kam eine iranische Frau, komplett verhüllt und ich dann so... Ja, super. Jetzt hast du den Salat. Jetzt musst du mal gucken, wie du da jetzt da mit zurande kommst, ne? Ich hatte natürlich, es gibt ja da Kleidervorschriften im Iran. Und man muss ja seinen Hintern bedecken. Also nicht jetzt einfach nur eine Hose anhaben, sondern auch nochmal extra über die Hose dann noch, ja, wie so eine Art Rock oder Tuch. So dass halt der Po nicht so zu sehen ist, ne? Und natürlich die Haare, die müssen ja auch bedeckt sein. Und ich hatte damals, dadurch, dass es Winter war, war ich sowieso eingemummelt bis zum geht nicht mehr. Also da hatte man jetzt auch keine Körperform irgendwie sehen können. Ich glaube auch, dass man von Weitem nicht sehen konnte, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, weil ich einfach so viele Klamotten an hatte. Und natürlich auch eine Kapuze, mein Buff anhatte und richtig eingemummelt in der Regenjacke war. Und es hatte kein Mensch damit gerechnet, dass da eine Frau alleine auf dem Fahrrad kommt. Also die haben alle gedacht, ich bin ein Mann, ja. Und es ging so über so einen Grenzfluss, ne, also über eine Brücke drüber. Und ich erinnere mich, diese Brücke hatte gefühlt kein Ende genommen, weil... Ja, weil es einfach gruselig war, ja. Der erste Mann, der dann, also der Grenzposten, halt irgend so ein Bewacher da, der sieht mein Gesicht, der lächelt mich an. Willkommen im Iran, du brauchst keine Angst haben, sprach super Englisch. Du brauchst keine Angst haben, wir Iraner sind keine bösen Menschen, du wirst es bei uns lieben. Und ich denk so, was ist, geht denn hier für einen Film, ja? Und der nächste Typ, genau das Gleiche, ne? Ey, willkommen im Iran. Hab eine gute Zeit bei uns. Und dann der dritte war dann schon derjenige, der dann auf meinen Pass geguckt hat und hat mich halt so angelächelt, ne? Hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Sonst sind ja die Grenzposten immer so ein paar... Naja, gib den Leuten eine Uniform und dementsprechend behandeln sie dich. Und die waren halt genau das Gegenteil. So nette Leute, ja. Und ja, jeder an dieser Grenze war so freundlich zu mir, dass ich so meine Angst, meinen Schrecken so ein bisschen vergessen hatte, ja. Und so echt gedacht habe, oh ja, die Radler, die hatten recht, die Leute sind hier wirklich freundlich, ja. Und ich radel also so über die Grenze drüber. Ich hatte meinen Stempel gekriegt. Ja, willkommen und hab viel Spaß und du kommst garantiert wieder. Ja, gut, habe ich gesagt, na, das werden wir da mal sehen. Ganz viele karge Berge, die Landschaft war sensationell. Und ich komme da an eine Ecke, wo, ich weiß nicht, wo die herkamen, aber da waren Rudelhunde. Ein größeres Pack und auch richtig aggressiv. Die sind mir voll nach, ja, haben mich angekläfft, haben mich angegriffen. Und es kam ein Auto mir entgegen. Der Autofahrer sofort angehalten, hat mir geholfen, die Hunde zu verjagen, hat sich noch bei mir entschuldigt dafür und hat dann auch gesagt, willkommen im Iran, habt eine ganz tolle Zeit. Und ich dann so, wie geil ist das denn? Wo bin ich denn hier gelandet, ja? Und fuhr weiter Also in der Türkei hat sich kein Mensch darüber irgendwie interessiert, ob ich jetzt da von einem Hund angegriffen wurde oder nicht. Ja, und also es war eine völlig andere Situation plötzlich. Ich komme in das erste Restaurant, ne? Wollte mich da erstmal reinsetzen, erstmal so ein bisschen mein Adrenalin so ein bisschen loswerden. Jeder war ja dann auch, ja, ich weiß auch nicht, das war einfach eine völlig neue Welt und ich sitze da so drin, ja, habe natürlich auch geguckt, hoffentlich bin ich jetzt da richtig gekleidet, hoffentlich mache ich jetzt hier keinen Fehler, ja. Sitzt also da drin, dann sagt der Typ so, willkommen, Mensch, toll, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du den Iran besuchst und wir sind alle ganz liebe Leute und setz dich hin. Was willst du denn essen? Was willst du trinken? Ich lade dich ein, ja? Und so hat Iran angefangen und genauso war es auch die ganze Zeit. Nur super Leute. Und also, man muss auch immer mal sich die Sachen selber angucken, über seinen eigenen Schatten springen, seine Angst irgendwie im Griff haben und dann sagen, okay, aber jetzt erst recht, egal was passiert, es wird schon gut gehen. Und genau so war auch Iran. Und ich habe dann in dem Moment, als ich diese Grenze überschritten habe, habe ich zu mir selber gesagt, wenn du Iran schaffst, dann schaffst du die ganze Welt. Dann kannst du in jedes Land rein. Und ja, so war es ja im Prinzip seitdem auch. Also ich hätte jetzt eigentlich vor keinem Land Angst. Ich würde in jedes Land fahren. Dank dem Iran. Jetzt erzähle ich euch noch eine lustige Geschichte. Und zwar Serbien. Butch und ich sind ja jetzt 2 Jahre zu Fuß durch Europa gewandert, hatten da eine sensationelle Zeit und kamen unterwegs auch durch Serbien. Und an einem Abend sind wir relativ lange an einer ganz abgelegenen Straße unterwegs gewesen. Und ich habe dann irgendwie aus Faulheit auch gedacht, ach komm, hier ist so ein kleiner Schotterweg, der von der Straße wegführt. Da stellen wir einfach das Zelt hin, da kommt sowieso keiner vorbei, ne? Und also Zelt steht, ich habe das Zelt natürlich so aufgestellt, dass wir von dem Weg weg sind, weil also darauf achte ich natürlich immer, dass nicht aus Versehen einer nachts, wenn er womöglich getrunken hat oder vielleicht das Licht nicht anmacht oder was auch immer, nicht aus Versehen übers Zelt drüber fährt. Ich bin also von der Straße weg gewesen. Es hätte jetzt kein Auto in uns reinfahren können. Es war, weiß nicht, 10 oder 11 Uhr nachts und ein Auto fuhr vor. Und ich dann so, oh nee, jetzt kommen da tatsächlich Leute, ja? Und wusste natürlich auch nicht, wer da drin sitzt, ne? Weißt ja nie. Die parken, also ich sag jetzt mal, 3-4 Meter von unserem Zelt parken die. Ich wusste ja zu dem Moment noch nicht, wer da drin ist. Höre aber natürlich Stimmen. Es war eine Frauenstimme und eine Männerstimme. Die waren quietschfidel. Die haben gelacht. Die waren die waren richtig gut drauf. Und naja, ich sag jetzt mal, eine Minute, 2 später fangen die an zu poppen. Und zwar so laut, also sie hat ja gekrölt, sie hat ja gestöhnt und hat gemacht, da bist du. Ich habe nur gedacht, hoffentlich entdecken die dieses Zelt nicht, weil das wäre sowohl mir peinlich gewesen, auch natürlich denen, ja. Jetzt habe ich ja den Butch mit im Zelt und ich habe nur gedacht, hoffentlich wacht der jetzt nicht auf, ja. Also Butch, muss ich sagen, wenn wir den ganzen Tag gelaufen sind, dann legt er sich abends ins Zelt, dann ist er todmüde, der schläft, da kann draußen eigentlich passieren, was will. Trotz allem war diese Frau so laut, ja, dass ich gedacht habe, wacht der Butch jetzt nicht auf und fängt an, irgendwie in dem Zelt rumzurascheln und rumzumachen, dass die uns nicht hören, ne? Und ihm wurde es dann, glaube ich, irgendwann zu laut, weil sie so rumgebrüllt hat, haben sie sich irgendwie ins Auto rein verdrückt, haben da weitergemacht. Und dann war mal so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang Ruhe. Habe ich gedacht, naja, die werden vielleicht jetzt auch, sind müde, die sind fertig, ja. Die fahren dann hoffentlich jetzt gleich weiter. Aber nee, dann kam die zweite Runde, sind sie wieder raus, weitergemacht, ja. Und jo, irgendwann so gegen 12 sind sie dann weggefahren und ich konnte dann endlich schlafen und habe gedacht, naja, ein Glück wussten die nicht, dass ich alles gehört habe. Ja, und naja, also ich fand's halt im Prinzip war es schon lustig, ja. Jetzt gibt's so eine andere Geschichte mit Zelten. Und zwar war das im Oman. Also, ich bin ja vom Iran über die Emirates dann in den Oman und hatte da an einem Abend bei einer Familie geklopft und habe nach Wasser gefragt. Und sie haben dann auch gesagt, ja, wo ich denn schlafen würde. Habe ich gesagt, ja, ich könnte ja da irgendwo in die Wüste, laufe ich halt da mal so dahinter, stelle ich das Zelt auf. Ich wusste also, die wussten, wo ich bin. Ja. Morgens wache ich auf. Und zwar stand ich fast senkrecht im Zelt, weil da plötzlich ein Mann zu mir ins Zelt reingeguckt hat. Ja. Also der saß da vorgebeugt vor meinem Zelt und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, du bist in einem fremden Land, ja, verstehst die Sprache nicht, bist da in der Wüste und da guckt plötzlich ein Typ bei dir ins Zelt rein, ja. Also ich hatte ein Glück Klamotten an, ja, ein T-Shirt und eine Unterhose, also es war jetzt nicht so dramatisch, ich war da nicht nackt drin gelegen. Auf jeden Fall war ich sofort Adrenalin auf 180 und habe gedacht, was will dieser Typ, ja. Jetzt ist es so, ich konnte mich nicht erinnern, dass ich diesen Menschen schon mal gesehen hatte. Kann sein, kann nicht sein. Und guck dann zwei, dreimal nochmal genauer hin und sehe, dass der was in der Hand hat. Nämlich, in der linken Hand hat er eine Schüssel Wasser gehabt und in der rechten hat er Frühstück gebracht, ja. Der Typ kam also zu meinem Zelt, hat mir eine Schüssel mit Wasser, damit ich mich waschen konnte und hat mir Frühstück gebracht, nämlich einen Tee und ich weiß nicht mehr, was es damals gab, wahrscheinlich irgendwie so ein Fladenbrot oder so. Naja, dann habe ich mich angezogen, bin mit dem draußen gesessen in der Wüste, habe den Sonnenaufgang, habe ich mir angeguckt. Und ja, dann saßen wir da, haben gequatscht, so gut wir halt uns unterhalten konnten. Und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Ja, zuerst erstmal wieder so ein bisschen Adrenalin pur, ja. Und dann ist es so ein super lieber Kerl, der dir Frühstück bringt. Das sind halt so die Momente, die sind halt einfach unbezahlbar. Deshalb bin ich da draußen unterwegs, weil genau das sind die Momente, die halt einfach unbezahlbar sind. Und ich sag's nochmal, die allermeisten Leute auf dieser Welt sind einfach super. Ja, die sind klasse. Zum Abschluss erzähle ich euch jetzt noch eine Geschichte aus Chile. Und zwar waren ja Butch und ich zusammen mit dem Tuk-Tuk in Chile unterwegs und hatten dadurch, dass wir ja da dann ein Tuk-Tuk hatten, nicht immer unbedingt die Möglichkeit, so weit von der Straße wegzukommen, wie man das mit einem Fahrrad oder zu Fuß kann. Also querfeldein, einfach mal von der Straße eine Weile weg, einen Kilometer oder so, wo man dann sich schon sicherer fühlt oder einfach auch nicht gesehen werden kann. Ja, das geht halt mit so einem Tuk-Tuk nicht, ne? Und in dem Abend hatte ich über iOverlander-App, hatte ich einfach geguckt, ob es da nicht irgendwo vielleicht eine Möglichkeit gibt, in der Nähe von der Straße halt sich da hinzustellen und zu zelten. Also wir hatten den Platz gefunden zwischen Eukalyptusbäumen und ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Es war ab vom Schuss, da war niemand, da waren keine Häuser, da war nichts. Es war einfach nur, ja, Eukalyptuswald halt. Und es ist 2 Uhr morgens und ich höre ein Auto vorfahren. Ich dann so, scheiße, jetzt kommen da Leute. Plötzlich steigen die aus und mehrere Leute. Also du hörst ja dann, deine Ohren werden ja immer größer. Du denkst so, oh Mann, mal sehen, was jetzt passiert. Die waren noch ein Stückel weg. Also ich weiß nicht, ich schätze mal 30 Meter vielleicht vom Tuk-Tuk weg. Dann fangen sie an, mit den Taschenlampen durch den Wald so zu scheinen. Unter anderem haben sie auch das Dach von dem Tuk-Tuk damit getroffen, ne? Und das Dach vom Tuk-Tuk war weiß. Ich habe mir so gedacht, okay, also jetzt sind wir erwischt. Die wissen, dass wir hier sind, ne? Als nächstes höre ich dann den ersten Schuss. Ich hatte damals die Thermarest-Matte, die ja, wenn man sich drauf rum, also wenn man sich auf der umdreht, raschelt die. Und der Butch war ja mit mir im Zelt. Auch da wieder, Butch ist, hast richtig gehört, der ist bei dem ersten Schuss, ist der zusammengezuckt, hat aber sich sonst nicht bewegt. Ich habe halt versucht, auch mich null zu bewegen. Ich habe mich aber, erinnere, dass ich mich immer mehr auf diese Isomatte gedrückt habe, so nach dem Motto, wenn sie jetzt hier rumballern, dass sie über mich drüber schießen, wenn sie aus Versehen aufs Zelt schießen. Ja, ein Glück auch da, Butch hat keinen Mucks von sich gegeben. Was mich immer wieder wundert, dass der Butch da nicht anschlägt nachts, aber der ist dann einfach so todmüde vom Tag. Gut, also der erste Schuss war gefallen. Ich habe mir gedacht, lynchen die da jetzt ein oder ballern die einfach nur dem Wald rum oder was passiert hier? Der nächste Schuss. Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht. Ja, das war einfach Südamerika. Ja, Südamerika, Chile. Auch wenn Chile jetzt eher ein sicheres Land ist, ist es trotz allem, Südamerika ist halt manchmal an manchen Ecken dann schon nicht so ganz ohne. Und ich wusste jetzt auch nicht, ob wir vielleicht da aus Versehen in der falschen Ecke unterwegs sind, ja. Der nächste Schuss. Und noch ein Schuss. Und dann wieder Stimmen, ja. Ich habe aber jetzt auch keinen Schreien hören oder so, dass ich jetzt gedacht habe, die kloppen sich oder wie auch immer, ja. Aber es wurde halt da geschossen, direkt bei uns um die Ecke, ja. Also direkt nebendran. Und ich erinnere mich, wie mir der Schweiß runtergelaufen ist vor lauter Schiss, weil ich wollte natürlich jetzt auch nicht sagen, hey, hallo, könnt ihr bitte aufpassen, dass ihr mich nicht totschießt? Weil ich ja nicht wusste, was für Leute das sind, ja. Haben die getrunken? Haben die Streit mit jemanden? Ja. Und dann merke ich, wie die weglaufen. Das entfernt sich, die Geräusche entfernen sich. Die Schüsse, die wurden immer leiser, ne? Ich wusste, die laufen weg. Das Auto hatten sie aber nicht mehr angerührt. Das stand da weiter. Und dann sind die Leute ab. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich habe keine Ahnung. Ich bin natürlich konnte ewig nicht einschlafen, weil ich ja gedacht habe, die kommen garantiert wieder zurück zu dem Auto. Ne, die wollen ja mit dem Auto wieder wegfahren. Komischerweise war ich dann also stundenlang wach, habe aber nicht mitgekriegt, wie die dann zurück zum Auto sind und wieder weggefahren sind. Das habe ich gar nicht mehr gehört. Also wir haben auch diese Nacht überlebt. War im Prinzip auch so ein Adrenalinschock. Und aber alles gut gegangen. jetzt hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr die paar Geschichten, die ich da jetzt so erzählt habe, dass ihr die spannend fand. Erzählt doch mal in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat. Wenn ja, erzählt euren Freunden von uns, damit die vielleicht auch auf uns aufmerksam werden. Das würde uns nämlich riesig helfen. Vielleicht könnt ihr auch 5 Sterne in eurer Podcast-App für uns hinterlassen. Und Butch und ich sagen vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Und bis dann. Ciao, ciao.
Das war's für diese Folge von Rucksack und Curry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal auf staubigen Trails, bei spannenden Begegnungen und großen Abenteuern.